wird es diesen Vergleich nicht geben, würde man vielleicht relativ schnell in so eine Art Komfortzone fallen, auf die Couch sich setzen innerlich und dann halt abwarten, bis es irgendwie das erste Mal auf den Deckel gibt, zweites Mal. Und so muss man sich halt Jahr für Jahr immer wieder beweisen und feilt dann natürlich immer wieder auch an Stellschrauben, die es gibt, die es jedes Jahr gibt. Man verändert sich ja auch, man wird älter, man entwickelt sich weiter, das Umfeld verändert sich. Da gibt es ganz viele Parameter, wo man dann das Training und die Leistung immer wieder anpassen kann und auch schauen kann, warum jetzt Leistung wie ist oder wie man diese beeinflussen kann auch oder vielleicht neue Trainingsmethoden, neue Wege geht. Das ist immer sehr interessant, diesen Weg zu gehen.
More than sports. We uncover the mental game behind peak performance. Join us and get ready for the stories of transformation and greatness, powered by MindAct.
Tom, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier bei Modern Sports und danke, dass du dir die Zeit nimmst für uns heute.
Ja, danke für die Einladung.
Du hast gerade gesagt im Vorgespräch, du bist gerade im Trainingslager. In welcher Trainingsphase erwische ich dich gerade?
Oh, wir sind tatsächlich in einer sehr interessanten Trainingsphase für die ganze Saison. Wir haben jetzt die nationalen Qualifikationen hinter uns im April, Anfang April und Ende April. Und sind jetzt im ersten Trainingslager in Vorbereitung auf die ersten zwei Weltcups. Und da geht es jetzt gerade darum, wie die Boote besetzt werden zu den Weltcups. Und es ist eine spannende Phase mit Tests, mit Ausscheidungen, mit Vergleichen. Ja, da ist man mal ein bisschen angespannt. Aber sag mal, ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei, deswegen kenne ich dieses Gefühl. Aber natürlich liebe ich es nicht, wenn es kommt.
Wenn du das mal so für dich vergleichst, das ist, glaube ich, ein guter Einstieg. Wie bist du früher mit diesen Ausscheidungen und auch diesen internen Vergleichungen, Besetzungen dann der einzelnen Boote umgegangen und wie machst du es heute mit der Erfahrung jetzt?
Ich denke, heute an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ruhiger, weil man kennt oder weil man weiß, was man kann, was man geleistet hat. Man kennt auch das Umfeld, was einen unterstützt. Das andererseits macht es einen halt auch wieder ein bisschen nervöser, weil man mittlerweile auch alles weiß, was dranhängt, ja, was das bedeutet, gewisse Entscheidungen. Deswegen, also einerseits gelassener, weil man schon viel Erfahrung hat, aber andererseits ist man jetzt nicht mehr der junge Athlet, der nur für sich denkt, sondern auch mittlerweile mit zwei Kindern, Frau und einem Hund zu Hause, da auch für viel mehr Sport treibt. Und das ist, ja, diesen Grad, den wandert man dann immer in den Tagen. Ist immer ziemlich interessant, wie man da reagiert und was man in dieser Zeit auch lernt über sich selbst.
So, für dich gemerkt, dass da so ein bisschen mit der Erfahrung auf der einen Seite, aber vielleicht auch so ein Stück weit die Unbeschwertheit über die Zeit ein bisschen verloren gegangen ist. Du hast gerade schon so ein bisschen angerissen und ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich ganz oft irgendwie bei anderen Athleten auch in der Vergangenheit gesehen habe, dass so am Anfang der Karriere halt diese Unbeschwertheit da ist und man macht sich nicht wirklich viele Gedanken und irgendwann vielleicht sogar auch losgelöst von äußeren Gegebenheiten wie jetzt Family und allem drum und dran, aber generell auch auf Basis der eigenen bisherigen Erfolge plötzlich dann irgendwann so ein Switch kommt, wo man anfängt, die Dinge mehr zu zerdenken als früher?
Ja, ich glaube, das ist einerseits ein innerer Prozess, aber auch ein Prozess, der von außen getrieben wird. Also wenn du, sagen wir, erfolgreich immer die Medaillen holst, jedes Jahr auch bei Höhepunkten immer absolut parat bist, dann wird natürlich auch von außen geguckt. Ja, kann der es noch, holt er es noch, holt er es wieder? Oder der holt es doch bestimmt definitiv für uns. Also da ist halt immer ein bisschen mehr Druck da, weil man jetzt weiß, man ist jetzt nicht mehr der Rookie, der sich quasi hinter anderen versteckt, sondern man bildet quasi die erste Reihe, wo sich vielleicht dann andere dahinter verstecken können. Und deswegen bekommt man da dann manchmal auch ein bisschen mehr ab, ein bisschen mehr Druck. Mit dem kann man aber umgehen oder mit dem lernt man umzugehen. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 2011 in der Nationalmannschaft, also schon ein paar Jährchen. Und wenn es aber nicht mehr so kribbeln würde, wenn man nicht mehr so bei solchen Entscheidungen nicht mehr so emotional wäre, ich glaube, genau dann ist der Punkt gekommen, wo man sagt, naja, Der Sport war schön, das war jetzt ein schöner Abschnitt, aber vielleicht ist es doch eher was anderes, wenn einem das komplett egal wäre. Und das ist es nicht. Und deswegen ist es noch genau das Richtige, was man tut.
Gibt es irgendwas, was so speziell an so gerade diesen Tagen jetzt oder in dieser Phase so für dich auch abseits der Ausscheidungen machst, um da so diese nötige Gelassenheit zu haben?
Ja, ich glaube, da macht man eher relativ simple Dinge in solchen Tagen. Da geht man halt mal spazieren, trinkt einen Kaffee dabei oder ja, hört sich einfach mal so die Vögel im Wald an oder die Tiere. Sag mal, wir sind jetzt gerade hier in Chiembaum in Brandenburg, da gibt es ganz schön viel Wald. Da kann man viel spazieren gehen oder auch über die Dinge nachdenken und am Ende dann aber sortiert wiederkommen. Und sag mal, diese Zeit nimmt man sich ja normalerweise im Alltag leider nicht so oft. Ja, einfach durch Training und durch andere Sachen, aber wenn man jetzt sagen wir, 100% geben soll, ist das halt alles ein bisschen weniger und man kann dann noch ein, zwei Mal am Tag und hat da Zeit, über sich nachzudenken. Das ist immer sehr interessant, weil dadurch erfährt man wieder ein bisschen mehr über sich selbst, wenn man vielleicht im Alltag sich dann nicht so diese Zeit nimmt, einfach diese Ruhe. Zumindest ist es bei mir so, dass man dann einfach viel umtriebiger ist. Ja, im Alltag etwa auch alles erleben möchte, ja, auch sehr viel Zeit mit der Familie verbringt und andere Sachen da ja einfach viel intensiver sind, als wenn man jetzt hier quasi im Trainingslager sitzt und einfach nur auf das nächste Mal paddeln wartet. Das ist dann was ganz anderes.
Wie schaffst du es für dich, gerade in dieser Phase, so diesen Fokus wirklich auch bei dir zu behalten und dich nicht zu sehr in diesen Vergleichen auch mit den anderen zu verlieren, um denen es ja per se sozusagen im Außen erstmal bei den Ausscheidungen letztendlich geht, da die Top-Leute ein Stück weit in Anführungsstrichen, sage ich mal, auszusortieren oder die Boote dementsprechend zu besetzen?
Ja, man sollte sich halt auf die Sachen fokussieren, die man kann, auf seine Stärken und seine Schwächen. Und da gibt es ganz viele, die man auch besser kann als andere. Und deswegen kann man sich dadurch auch ganz gut selbst aufbauen. Ja, und je mehr du dir quasi zu anderen guckst, umso mehr beschäftigst du dich auch damit und umso mehr Energie verlierst du auch. Aber es ergibt ja gar keinen Sinn. Also, sag mal, wir sind, glaube ich, in vielen Jahren so erfolgreich gewesen, weil wir uns mit uns und unserem Weg beschäftigt haben. Wie können wir in dem Mannschaftsboot im Vierer, wo wir jetzt lange zusammensitzen, Gold holen und nicht werden uns die anderen schlagen, sondern wie können wir wieder jedes Jahr da Gold oder Silber, einmal war es Silber, aus dem Teich fischen. Und da haben wir viel Lehrgeld bezahlt, aber am Ende immer, wenn es drauf ankam, waren wir da und waren erfolgreich.
Gibt es einen Teil von dir, der sich, sag ich mal, wünschen würde, dass du nach all den Erfolgen, die du jetzt schon gefeiert hast und der Erfahrung, die du gesammelt hast, nicht jedes Jahr aufs Neue durch diesen Ausscheidungsprozess durchgehen müsstest?
Ah, das ist sicherlich Fluch und Segen, dieser Ausscheidungsprozess, ne? Das hält natürlich auch jung, frisch, dynamisch oder man, ja, es hält einem natürlich auch auf einem gewissen Top-Level, ne? Das ist, wenn du die Leistung nicht mehr bringst, dann kannst du natürlich auch keine Medaillen international holen. Und dieser Vergleich, diese Ausscheide, die dann jedes Jahr stattfinden, die spornen einen natürlich an, erstmal Leistung intern zu bringen, damit man dann extern, also international gegen die anderen Nationen auch Medaillen holt. Würde es diesen Vergleich nicht geben, würde man vielleicht relativ schnell in so eine Art Komfortzone fallen, auf die Couch sich setzen innerlich und dann halt abwarten, bis es irgendwie das erste Mal auf den Deckel gibt, ein zweites Mal. Und so muss man sich halt Jahr für Jahr immer wieder beweisen und feilt dann natürlich immer wieder auch an Stellschrauben, die es gibt, die es jedes Jahr gibt. Man verändert sich ja auch, man wird älter, man entwickelt sich weiter, das Umfeld verändert sich. Da gibt es ganz viele Parameter, wo man dann das Training und die Leistung immer wieder anpassen kann und auch schauen kann, warum jetzt Leistung wie ist oder wie man diese beeinflussen kann auch oder vielleicht neue Trainingsmethoden, neue Wege geht. Das ist immer sehr interessant, diesen Weg zu gehen. Und ja, einerseits gut, dass es da jährlich die Vergleiche gibt. Andererseits ist man natürlich auch schon immer ein bisschen unter Anspannung, weil man jetzt nie sagen kann, okay, die nächsten 2 Jahre, das läuft jetzt so und so, sondern man muss sich da schon auch dahinter klemmen. Und ich glaube, das ist aber eins der Erfolgsrezepte unseres Verbandes, dass wir uns da nie ganz sicher sein können, ob wir da im Boot sitzen oder nicht. Und das hält auch den Konkurrenzkampf hoch. Das motiviert auch den Nachwuchs, uns zu schlagen, und motiviert uns selbst, auch vorne zu bleiben.
Du hast vorhin gesagt, du bist seit 2011 jetzt in der Nationalmannschaft. Was würdest du sagen, wirst du dich persönlich oder auf welcher Ebene hast du dich vielleicht persönlich am meisten verändert zwischen dem Tom, der 2011 in die Nationalmannschaft gekommen ist, und dem, der jetzt hier heute vor mir sitzt?
Ich glaube, es ist das Alter. Gewisse Fähigkeiten, die sind einfach geblieben, weswegen ich einfach so viele Jahre dabei geblieben bin. Genau, da habe ich mich nicht viel verändert, auch an meinen Werten oder an meiner Herangehensweise an das Training oder an meinem Verständnis für Wettkampf, für Training, für den Sport. Die Leidenschaft, die ist auf jeden Fall geblieben. Aber man wird natürlich auch jünger, nicht jünger, sondern ein bisschen älter. Man bekommt aber gleichzeitig noch Erfahrung. Deswegen würde ich so sagen, schon so das, was man in diesen Jahren gelernt hat, ist ist schon mit dem Körper jetzt auch umzugehen und nicht mehr so jung, dynamisch, haut drauf zu sein.
Du hast gerade von deinen eigenen Werten gesprochen, und ich finde das ist ein super spannender Part, weil letztendlich, glaube ich, ganz oft, wenn man so sich in ganz vielen Sportarten die Weltspitze anschaut und all die Athleten, die es dahin schaffen, beziehungsweise auch die da bleiben, dann gibt es immer so zwei Pfade. Es gibt ein Stück weit die Athleten, die einmal an die Weltspitze kommen und dann ein Stück weit auch relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwinden. Und es gibt die über eine unglaublich lange Zeit häufig konstant an dieser Weltspitze sein können. Und aus meiner Erfahrung heraus, ich zumindest gemerkt, dass diejenigen, die wirklich langfristig konstant an der Weltspitze sind, nicht unbedingt angetrieben sind von noch einer Medaille und noch einer Trophäe. Das alles natürlich irgendwie, also nimmt natürlich jeder super gern mit und es ist ein riesen Motivator, aber dass es häufig unterschwellig sozusagen was gibt, was eigentlich eine noch größere Motivation ist. Ist das was du bei dir auch merkst, beziehungsweise wenn ja, was würdest du sagen, ist das, was dich wirklich so auf dieser tiefsten Ebene motiviert?
Ich denke, es ist so die Motivation des Erfolges. Also vielleicht nicht diese Trophäe oder der Medaille an sich, sondern einfach immer wieder diese Leistung zu bestätigen, diesen Wettkampf am Ende zu gewinnen oder vielleicht auch diesen Weg zu gehen, mal zu verlieren und danach wieder zu gucken, was kann man besser machen und dann wieder zu gewinnen. Einfach dieses Nervenkitzel über die Saison hinweg und sich zu verbessern, seine eigene Leistung zu feilen und dann am Ende als Team auch erfolgreich zu sein. Wir sind ja sehr, sehr, sehr viel einfach im Mannschaftsboot gefahren und auch die meisten Erfolge habe ich im Mannschaftsboot geholt, gerade bei den Olympischen Spielen, 3x Gold. Das haben wir alles als Team geschafft. Und da sich immer wieder zusammenzufinden, auch über die ganz vielen Jahre zusammenzusitzen und alles auszudiskutieren, sehr viel Spaß zu haben, aber auch mal durch Niederlagen zu gehen, Siege zu feiern, das ist immer super interessant. Und das macht es so spannend.
Du bist ja in der Nähe von Dresden oder in Dresden, glaube ich, sogar direkt aufgewachsen. Gar nicht so weit entfernt von mir. Ich bin in Dippoldiswalde geboren und da auf einem kleineren Dorf aufgewachsen in der Nähe. Und viel Zeit in Dresden verbracht, größtenteils immer im Stadion bei Dynamo tatsächlich, in meiner Vergangenheit. Wann war für dich so der Punkt, wo du gemerkt hast, ich kann und ich will vor allem auch wirklich hier in dieser Sportart bis ganz nach oben?
Ich glaube, diesen einen Punkt gab es gar nicht. Mir wurde diese Frage schon oft gestellt und irgendwie muss ich sagen, dass man da so reingewachsen ist. Also es war halt der erste kleine Erfolg oder der erste kleine Misserfolg, wo man dann doch eher die Medaille holen wollte bei Landesmeisterschaften. Da ging es eine Stufe höher bei ostdeutschen Meisterschaften, dann bei deutschen Meisterschaften und nie aber direkt Gold, sondern immer erstmal so die kleine Niederlage oder der zweite, dritte Platz und dann danach wollte man mehr und dann doch Gold holen und so ging das halt Schritt für Schritt weiter und irgendwann war man dann irgendwie oben angekommen. Aber dass man sich jetzt einen Tag irgendwie so rausgesucht hat oder dass ich da an einem Tag gesagt habe, boah, jetzt also in 10 Jahren oder in 5 Jahren oder in 6 Jahren, da möchte ich das und das und möchte so und so paddeln, das war nicht so, sondern das kam immer so Schritt für Schritt. Dann einfach so, ja, auch unbewusst, würde ich sagen, oder durch Trainer gesteuert. Und das finde ich eigentlich immer einen relativ guten Ansatz, weil man da nicht an seinen eigenen Zielen zerbricht, sondern weil man halt immer sich realistische Ziele setzt und die auch erreicht und dann sich quasi neu motivieren kann. Oder halt die Ziele nicht erreicht, nicht vollend erreicht, sondern quasi, wenn man antritt, um zu gewinnen und dann Zweiter, Dritter wird, sagt man sich halt, okay, dann im nächsten Jahr und dafür trainiere ich härter. Und dann entwickelt man sich automatisch weiter und dann gehst du automatisch den nächsten Schritt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Kunst gewesen oder auch so der Ansatz in meinen jüngeren Jahren.
Hat es für dich von, sag ich mal in Anführungsstrichen, Anfang an gut funktioniert, auch diese Niederlagen, egal ob jetzt kleinere oder größere, so wie du es gerade beschrieben hast, auch wirklich so als diesen Antrieb wahrzunehmen? Oder ist es was, was du für dich ein Stück weit auch lernen durftest, so im positiven Sinne mit diesen Niederlagen umzugehen?
Natürlich geht man manchmal mit Niederlagen besser um oder schlechter, je nachdem, ob man weiß, woran es lag oder woran es nicht lag oder wie weit man auch so irgendwie in der persönlichen Entwicklung ist. Ne? Es gibt auch Momente, da verflucht man alles, da kannst du damit gar nicht umgehen. Aber vielleicht 1-2 Jahre später reflektierst du eigentlich erstmal, dass es damals vielleicht die Reaktion nicht so gut war. Ja, deswegen würde ich sagen, es hat sich auch entwickelt. Am Anfang war dann immer dieser extreme Ehrgeiz und auch jetzt Niederlagen nicht zu akzeptieren. Aber ich sag mal so, mit der Zeit lernt man das auch besser zu steuern. Da wird man vielleicht, ist man vielleicht nicht mehr so impulsiv, wie man das als jüngerer Athlet ist, was manchmal auch gut ist, wo dann aber noch die erste Reihe davor steht. Aber jetzt als erste Reihe, genau, müsste man halt manche Dinge auch bedacht angehen und mich ärgern Niederlagen genau noch so wie früher. Das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, das ist halt auch das Geheimnis, weswegen wir überhaupt so lange so erfolgreich sind. Genau, aber die Verarbeitung oder die Herangehensweise natürlich mit viel mehr Wissen und Erfahrung ist eine andere.
Jetzt, im besten Fall will natürlich jeder immer gewinnen, übertrieben gesagt. Eigentlich hast du aber jetzt gerade genau auch in der Frage schon davor ein Stück weit so das Gegenteil betont, so, also sprich diesen Wert der kleinen Niederlagen, vielleicht gerade auch am Anfang deiner Karriere. Glaubst du, ist ein Stück weit natürlich hypothetisch, dass du heute hier sitzen würdest, wenn diese ganzen Niederlagen, die es gab, nicht gehabt hättest?
Das kann ich so erstmal nicht beurteilen. Es könnte natürlich sein, dass ich dann noch ja anders erfolgreich wäre oder ich weiß nicht, wie man es nennen will, aber natürlich, wenn du am Anfang alles gewinnst, also wirklich alles, dann ist es schwer, vielleicht mit deiner ersten Niederlage, die du dann einfach später bekommst, umzugehen und dann bist du vielleicht schon viel älter und akzeptierst es nicht so leicht oder die Wettkämpfe sind schon einen ganz anderen Stellenwert. Und wenn man dann bei höheren Wettkämpfen erst lernt zu verlieren oder damit umzugehen, ist es schon ein sehr später Zeitpunkt, weil du dann vielleicht nicht mehr so viel Zeit zum Reflektieren oder zum Reagieren hast oder ja, weil du die Motivation dann vielleicht schneller verlierst. Deswegen ist es schon auch gut, am Anfang der Karriere mal solche Schritte und solche Erfahrungen zu machen, um das dann später, wenn es quasi entscheidender wird, auch auf internationaler Ebene, dann vielleicht nicht mehr so oft zu machen, die eigenen Fehler, sondern dass andere schneller sind oder dass andere gewinnen wollen, das ist klar, das passiert auch und das kann man auch analysieren, aber dass man die eigenen Fehler dann in auf der Ebene möglichst begrenzt.
Was würdest du vielleicht auch so für diejenigen, die gerade zuhören und das Gefühl haben, dass sie sich vielleicht noch schwer damit tun, mit Niederlagen umzugehen. Was würdest du sagen, sind so deine größten Learnings, die dir heute helfen, mit den Niederlagen wirklich auch gut umzugehen, obwohl vielleicht da, sag ich mal, derselbe Ärger, dieselbe Frustration dahinter steckt, wie noch vor 10, 15 Jahren, wie du gerade schon gesagt hast?
Ja, ich glaube erstmal, es ist gut, wenn es frustriert. Dann merkt man, dass man da mit Leidenschaft dabei ist. Wichtig ist es dann, nach einem gewissen Abstand oder nach einem Moment zu gucken, woran hat es gelegen, auch ehrlich, und vielleicht auch zu gucken, mit wem man darüber spricht. Und im Endeffekt dann auch die richtigen Lehren ziehen und vielleicht nicht nur immer dann das Negative dieser Niederlage zu sehen, sondern auch mal das Positive. Ich meine, wir sind ja gerne deutsch und wir sehen immer alles direkt komplett negativ, aber es gibt immer auch sehr viele Ecken und Kanten, die eigentlich positiv sind, vielleicht auch bei einer Niederlage. Und wenn man das dann rausfiltert und sich dann möglichst schnell auch wieder umswitchen kann, auch in den Gedanken, dann kommst du ja viel schneller wieder, sag mal, auf neue Gedanken oder gehst wieder vorwärts, als wenn du dich jetzt in deinem Häuschen vergräbst und dann immer weiter in die negative Spirale gehst und da eigentlich gar nicht mehr rauskommst, weil du halt immer neue Dinge findest, die nicht gut sind, sondern du solltest da schon gucken, dass es vielleicht nicht der perfekte Zeitpunkt für eine Niederlage war, woran das gelegen hat, warum das so war, aber was du doch so Schönes im Leben hast und was vielleicht gut daran ist und wie du es besser machen kannst.
Letzte Frage vielleicht noch dazu, wenn du es für dich benennen kannst, dann können wir hier gedanklich so ein bisschen einen Haken hinter die Niederlagen machen. Wenn du mal so zurückschaust, was würdest du sagen, war bisher die schwerste Niederlage für dich?
Oh, das ist die schwerste Niederlage. Da gab es schon einige, die sehr wehtaten. Ne? Ich habe jetzt keine genaue. Also tatsächlich waren wir immer oder sind immer ein so gutes Team, dass wir es schaffen, zum richtigen Zeitpunkt das alles hinzubiegen und zum Höhepunkt fit zu sein. Deswegen, was nicht so viele wissen, es gab jede Saison für uns eine Niederlage, diesmal kleiner und größer ausgefallen, aber jetzt so diese krachende Niederlage gab es nicht. Also auch vielleicht gut die 2 fünften Plätze bei den Olympischen Spielen, einmal 2016 im Zweier und einmal 2024 jetzt im Zweier. Keine Ahnung, 15, 20 Zentimeter weiter vorne und es wäre jeweils Bronze gewesen. Das sind schon 2 Niederlagen oder 2 Ergebnisse, die man so nicht mehr drehen kann, weil diese Rennen nicht mehr wiederkommen werden. Das spürt man da auch in aller Härte bei so einem großen Event, aber auf der anderen Seite habe ich trotzdem bei jedem Event jeweils eine Goldmedaille mit nach Hause nehmen können. Deswegen sind die Niederlagen schon groß und da, aber jetzt nicht so präsent im Kopf.
Du hast die Goldmedaillen bei Olympia gerade schon angesprochen. Wenn dir 2015 jemand gesagt hätte, hey Tom, pass auf, in 10 Jahren, 2025, sitzt du zu Hause mit 3 olympischen Goldmedaillen, was hättest du damals dazu gesagt?
Alles klar, nehme ich. Da hätte ich vielleicht dann nicht gewusst, wie lang oder wie dieser Weg ausgeht und wie spannend dieser Weg wird, wie intensiv diese 10 Jahre werden. Aber auf jeden Fall hätte ich dazu gesagt. Jetzt 10 Jahre später sage ich schon, puh, wenn ich das nochmal machen sollte, klar, ich würde einige Dinge verändern, aber eigentlich viel so lassen und das war schon echt eine, oder ist schon eine coole Zeit, dass wir da so erfolgreich sein können und ja, aber trotzdem, das einmal zu schaffen, das war schon ein absolutes Highlight. Beim zweiten Mal war es unglaublich und beim dritten Mal war es super emotional, weil man dann, sagen wir, mit jeder weiteren Medaille gemerkt hat oder ein bisschen tiefer ging, so in die emotionale Ebene des Erfolges, der dann einfach irgendwo am Ende jetzt schon mitten im Herz ankam, wo man dann ganz andere Gedanken hat als vielleicht bei der ersten Goldmedaille. Das war so, ja, cool, wir haben gewonnen, wir haben die anderen besiegt vielleicht. Jetzt so bei der dritten war es eigentlich so, okay, was war das für ein krasser Weg oder was haben wir für eine gemeinsame intensive Zeit als Team, auch als Team hinter dem Team oder als Familie oder Unterstützer zu Hause. Diese Momente, die gehen einem dann mehr durch den Kopf als wirklich dieses Rennen. Also das ist dann eher so dieser Blick, wenn man die Medaille dreht, was alles dahinter steckt.
Das heißt, nur rein von der emotionalen Ebene her, würde ich sagen, hat sich der Sieg in Paris schöner angefühlt als der vielleicht der allererste damals in Rio?
Es waren alle drei schön. Also der erste war natürlich schön, weil man sich danach Olympiasieger nennen durfte. Also wer kann das schon? Ne? Da kommen relativ wenige in den Genuss. Und wir haben das damals mit einem grandiosen Rennen irgendwie da über die Bühne gebracht. Das war absolut geil. 2021 in Tokio hatte ich mich 9 Monate vorher schwer verletzt. Wir haben dann trotzdem im Team auch wieder die Goldmedaille geholt. Das war quasi mit der Verletzung so eine eigene Geschichte an sich und auch in der Corona-Zeit, genau, ohne Zuschauer. Und jetzt quasi 2024 dann mit einer jungen Familie da am Start gewesen und die Medaille geholt. Das war natürlich ganz andere Emotionen, deswegen würde ich da alle drei Medaillen schon gleich sehen, aber halt ganz unterschiedlich so von den Gefühlen oder von den Gedanken, die man an diese Medaillen hat.
Jetzt bist du so ein paar Wochen, Monate vielleicht vor Paris, nochmal, wenn wir gedanklich ein Stück zurückreisen, du weißt, ihr habt das schon zweimal gemacht, ihr habt diese zwei Goldmedaillen so ein Stück weit, ja, vor allem als Selbstvertrauen natürlich irgendwie auch dabei, auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen als Ballast auf einer gewissen Ebene, je nachdem, wie man es betrachtet, im Sinne von Erwartungen oder Druck vielleicht auch, der da ist. Wie bereitest du dich oder hast du dich vor allem auch so auf innerer Ebene, auf mentaler Ebene, so auf Paris vorbereitet?
Paris war schon auch besonders, weil, wie du schon sagst, hatten wir vorher zweimal schon die Goldmedaille geholt und es war noch nie jemandem gelungen, zum dritten Mal hintereinander in dem Boot eine Medaille zu holen oder auch eine Goldmedaille zu holen. Das haben wir dann in Paris geschafft und da kam schon der ein oder andere Satz, ja, ihr macht das sowieso schon, ihr seid unsere Goldhoffnung. Naja, klar, aber paddeln müssen wir trotzdem noch, wir sind gut drauf. Wir haben da richtig Bock drauf und wir wollen unbedingt dann Paris uns jetzt an den Start stellen und unsere Medaille abholen, unsere Goldmedaille. Aber natürlich war noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und was haben wir dann am besten halt gemacht? Wir haben das gemacht, was wir am besten können. Wir haben unsere Leistung beeinflusst oder versucht, immer besser zu werden und hatten dann alle 4 Bestwerte und uns da ins Boot gesetzt. Und es war vielleicht zum Ende ein knappes Rennen, knapper als wir uns vorgestellt haben oder auch erhofft hatten, aber ja, das ist dann so. Da spricht auch keiner mehr drüber, dass die Australier nur 10 Zentimeter hinter uns waren. Das war einfach der pure Wille, den wir hatten, uns da die 3. Goldmedaille in Folge umzuhängen. Und daran haben wir gedacht, an diese Freude, an dieses Ziel, einfach wieder als Vierer an den Start zu gehen und zu gewinnen und dieses Gefühl miteinander zu haben.
Mhm. Was würdest du sagen, vielleicht so, wenn du es runterbrechen müsstest, so auf Teamebene das Erfolgsgeheimnis, was euch über die Jahre hinweg auch immer wieder ganz nach oben gebracht hat?
Ich würde sagen, es gibt mehrere Erfolgsgeheimnisse. Zum einen das Umfeld, was uns immer wieder geerdet hat, was uns und der Trainer, die uns auch immer die Wahrheit gesagt haben, wenn es mal nicht so gut aussah, die uns dann nicht hoch in den Himmel gelobt haben, sondern auch mal gesagt haben, Mensch, heute war es extrem bescheiden. Jetzt müsst ihr euch mal auf euren Allerwertesten setzen und mal ein bisschen trainieren, sonst wird das dieses Jahr nichts. Das hat uns immer angespornt. Dann natürlich unser extremer Fokus auf Erfolg. Wir sind alles Menschen, die auch die Vorleistungen ausblenden können. Und dann sagen, so, jetzt sind wir hier und wir wollen einfach schnell paddeln. Egal, was jetzt im Training davor vielleicht gelaufen ist. So diese Generalprobe, die manchmal auch schiefgegangen ist. Und dann natürlich, oder dann auch ein Stück weit der Fleiß, das Talent oder auch die Akribie, die uns dann auch zum Erfolg verholfen haben und dass wir auch unterschiedliche Typen sind einfach im Boot. Damit gegenseitig auch angespornt, befruchtet haben. und uns da auch immer wieder vorangetrieben haben, also uns nicht irgendwie ja dann in unsere eigene Blase irgendwie versteckt haben und dann quasi irgendwie den vielleicht den so ein bisschen das Stück zur Realität verloren haben und nicht mehr wussten, wo unsere Leistung ist, sondern wir waren immer relativ wir wussten immer ganz genau, wo wir stehen und haben daran gearbeitet, dass es so bleibt.
Jetzt ist die Auswahl bei euch zum Beispiel im Vierer ja ein Stück weit anders, als das vielleicht in anderen Teams läuft. Also ich muss zum Beispiel gerade daran denken, ich habe letztes Jahr das Buch vom ehemaligen deutschen Basketball-Nationaltrainer gelesen, der mit dem Team Weltmeister geworden ist. Und da hat er drüber geschrieben, wie er das Team zusammengestellt hat. Und natürlich gibt es da letztendlich dadurch auch ein Leistungsprinzip, aber auch viele so Soft-Qualitäten, die damit reinfließen, wo er einfach schaut, okay, wie passen die einzelnen Puzzleteile im Team zusammen und wen muss ich hier mit reinholen, damit das Team auch gut zusammenarbeitet. Bei euch ist es grundsätzlich ja mehr nochmal dieser Leistungsfaktor, der im Vordergrund steht, auch jetzt durch die ganzen Ausscheidungen und letztendlich auch die Werte, wo ihr gegeneinander verglichen werdet. Wie wichtig ist es trotzdem, sag ich mal, so diese zwischenmenschliche Connection zu haben, oder würdest du sagen, dass sie vielleicht gar nicht immer so wichtig ist, sondern einfach entscheidend ist, dass die vier Besten zusammen im Boot sitzen?
Also ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man sich versteht. Wir sind ja auch sehr oft im Trainingslager unterwegs, also nicht zu Hause. Wenn du da keinen Spaß miteinander haben könntest, dann wäre es schon eine extrem harte Zeit und auch eine lange Zeit, wenn du es dann über die ganzen Jahre siehst. Deswegen können wir alle schon ganz gut miteinander. Aber natürlich freuen wir uns manchmal auch, wenn jeder so seines Weges geht. Also das stimmt auch, weil wir auch von einer zu 80-90% schon im Einer trainieren, also alleine im Einzel unsere eigene Leistung quasi aufbauen. Da sind wir dann schon auch Konkurrenten und Einzelsportler und dann steigen wir halt zusammen ins Boot. Wir vier funktionieren jetzt so gut, weil wir uns kennen, weil wir die Erfahrung haben, weil wir ja den gleichen Ansatz vom Paddeln haben und auch den unbedingten Willen des Erfolges und zu gewinnen. Deswegen funktioniert das so gut. Also dann auch ein paar Fähigkeiten mitbringen und sicherlich auch ein bisschen Talent fürs Mannschaftsboot und das Gefühl. Das sind dann, glaube ich, so unsere Fertigkeiten oder unsere Fähigkeiten, die das dann so als Team besonders macht. Aber du hast schon recht, individuell müssten wir jetzt keinen reinsetzen, der uns jetzt als Team irgendwie einen ganzen Tag bespaßt, damit wir alle glücklich sind. Das kannst du machen, aber damit holst du dann am Ende, wenn du nur vier in einem Boot hast und die trotzdem alle paddeln müssen, also sitzt ja keiner auf der Bank, den du jetzt mitnimmst, dann brauchst du halt nicht so, sagen wir jetzt in dem Moment vielleicht den extrem Spaßvogel, der sich dann immer um das Teamwohlsein kümmert.
Ja. Was geht dir während so einem Rennen, picken wir uns gerne einfach mal das Finale von Paris nochmal kurz raus, durch den Kopf, beziehungsweise gibt es da überhaupt was du in dem Moment noch wahrnimmst, sei es auch so die Boote rechts und links, oder ist es wirklich so voller Fokus auf dich, deine Paddelschläge, bis die Ziellinie da ist?
Ja, ist schon voller Fokus und schon auch Vorfreude auf das Rennen. Wenn man sich da gut eingestellt hat, dann ist man eigentlich da so im Kopf dabei, dass man sagt, jetzt einfach die 100% bringen oder das, was man im Training gezeigt hat, und dann funktioniert das. Also man braucht da nicht versuchen, mit 110-20% anfangen zu zaubern. Das geht dann schief, wenn man zu viel will. Gerade im Mannschaftsboot kann man damit alles zerstören. Deswegen ist es wichtig, dann immer das zu zeigen, was man gerade kann, und dann halt zu schauen, wo es hingeht. Und das da aber auch mit den Absprachen einfach zu leben. Jeder bringt das ein ins Boot, ja quasi, was er mitbringt, was besprochen wurde, und dann funktioniert das. Also da werden nicht einfach mitten im Rennen Rollen getauscht, sondern es weiß eigentlich jeder genauestens über jeden Schlag Bescheid und über jedes Kommando, und dann muss man das nur noch auf die Bahn bringen. Und da sitzen aber drei Jungs mit mir im Boot, auf die absolut Verlass ist. Also wenn ich wollte ungern die im Boot neben mir sitzen haben, weil dann wüsste ich, da hätte ich ein Problem. Deswegen bin ich immer ganz froh, dass sie bei mir mit im Boot sitzen oder ich mit bei denen, weil ich weiß, was es für Typen sind und dass wir halt, wenn es drauf ankommt, wenn der Startschuss fällt oder wenn der Schuh runtergeht, dass wir da extrem fokussiert sind, bei uns bleiben und auch keiner ausfällt bei extrem wichtigen Rennen, sondern wir da schon performen.
In dem Moment, wo du in Paris über die Ziellinie fährst, da ihr besser gesagt, was ist da in dir passiert?
Es war schon ein bisschen knapp, aber irgendwie hatte man das Gefühl, dass man vorne ist. Also man hat das, man spürt das irgendwie so ein bisschen im Pro. Hat man über die Jahre arbeitet, dass man ohne rüber zu gucken merkt, ob man vor dem Boot ist, was neben einem fährt oder nicht. Dieses Gefühl war schon da, aber irgendwie stand auf der Ziellinie oder auf der Leinwand halt Fotofinish. Also war es schon verdammt knapp. Also irgendwie war die Freude da, es geschafft zu haben oder es geschafft haben zu können. Aber die Gewissheit nicht. Und dann hat es halt so diese 30 Sekunden gedauert. Und als dann die Eins aufleuchtet ist, waren pure Emotionen so an die Familie gedacht, an den Weg der letzten Monate, die dann schon auch anstrengend waren. Und dass man das einfach so historisch zum dritten Mal geschafft hat, das war ein besonderer Moment. Und dann hat man sich einfach von den Emotionen und von den Programmpunkten, die danach kamen, treiben lassen.
Du hast vorhin schon kurz angesprochen, dass natürlich ein Großteil des Trainings letztendlich auch einfach auf individueller Ebene abläuft, dass du viel auch alleine letztendlich im Einzel unterwegs bist, 80-90%, hast du vorhin gesagt. Und ich glaube, das ist natürlich auch so ein Part, den viele eher letztendlich so hinter den Kulissen gar nicht sehen. Also wenn du jetzt gerade mal so eine Vorbereitungsphase nimmst, wie viele, wenn du es für dich zusammenrechnen kannst, wie viele Kilometer fließen in so eine Vorbereitung, wo du in Anführungsstrichen eintönig allein auf dem Wasser unterwegs bist?
Also wir sind jetzt im Mai, Anfang Mai, und wir trainieren für diese Saison oder für diese Weltcup-Saison oder Wettkampfsaison, die von Mai bis August geht, trainieren wir quasi seit Oktober. Und da kannst du schon irgendwie rechnen, dass du jetzt schon 2000 Kilometer so im Boot zurückgelegt hast. Nur für diese 3-4 Wettkämpfe, wo du jeweils 1-2 Minuten fährst, und das 500 Meter und keine tausende Kilometer. Also da ist schon viel Zeit da, wo du halt für dich da paddeln kannst, an deiner Form feilst, und das ist immer ja schon ein harter Weg und auch viel Arbeit. Aber am Ende brauchst du es auch für den Erfolg tatsächlich. Also man könnte jetzt nicht sagen, man möchte jetzt im Mai bei dem Weltcup starten und man fängt im April an. Das wäre dann, die Zeit wäre zu kurz und man würde halt quasi ein halbes Jahr Urlaub machen. Also das funktioniert nicht. Da muss man schon immer spätestens vor Weihnachten den Finger ziehen und mal anfangen mit dem Training. Deswegen stecken da schon einige Trainingsstunden dahinter.
Gerade in dieser langen Vorbereitung, wo du noch vielleicht viel Zeit allein bist, was würdest du sagen, wie wichtig ist es für dich auch so, dieses Bewusstsein zu haben, deine Gedanken, sag ich mal, immer wieder auch in eine gute Richtung zu lenken, um nicht in so ein bisschen Eintönigkeit abzufallen, vielleicht auch in negative Gedanken abzufallen, gerade wenn du viel Zeit zum Nachdenken auch hast, wenn du irgendwie alleine auf dem Wasser bist?
Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zu früher. Also früher bin ich ganz viele Einheiten auch einfach alleine gefahren mit dem Antrieb besser zu, oder, also, ja, habe mich immer an den Gedanken quasi gestützt, dass andere auf der Welt besseres Wetter gerade haben und einfach besser trainieren können und gute Einheiten machen. Und wenn man da im Winter quasi bei einem Grad und Schneeregen irgendwie fährt, dann wird's ja doch ein bisschen zäher. Das fällt mir heute vielleicht jetzt nicht mehr so leicht, aber da suche ich mir dann eher auch Trainingspartner oder eine Trainingsgruppe oder passe halt die Zeit so an oder versuche das irgendwie so zu deichseln, wenn es jetzt gerade eigentlich nicht so geplant ist, dass man dann doch irgendwie in der Gruppe fährt. Also wir sitzen zwar alle alleine im Boot, aber können dann trotzdem zusammen nebenher fahren und haben dann irgendwie die Gemeinschaft, dass man das irgendwie gemeinsam durchsteht und irgendwie so geteiltes Leid ist halbes Leid. Dass es da schon ein bisschen funktioniert. Und oft ist es auch so, dass man eigentlich mit vielleicht ein bisschen gestresst oder auch mit negativeren Gedanken ins Boot steigt, weil man auch weiß, was jetzt kommt, eine Stunde lang paddeln. Und man sich über Gott und die Welt aufregt und danach kommt man eigentlich vom Wasser und ist total geschafft, aber zufrieden, dass man es hinter sich gebracht hat oder dass man die Einheit jetzt durchgezogen hat und hat so eine innere Zufriedenheit und ist auch glücklicher dadurch. Und die Probleme der Welt, die man vorher so groß gesehen haben, die sind auf einmal ganz klein und eigentlich gar nicht mehr nennenswert.
Ich habe noch zwei Fragen für dich, Tom. Dann sind wir hier zumindest von meiner Seite aus durch. Erste Frage, so ein bisschen einfach aus auch fast persönlichem Interesse heraus, weil ich gerade so auch für mich in den letzten fast 2 Jahren jetzt durch den Prozess durchgehen durfte. Wie hat es dich als Sportler verändert, dass du Vater geworden bist?
Oh, das ist ein super schönes Erlebnis, erstens da dabei zu sein und so die Entwicklung unserer Töchter, wie sie tagtäglich neue Dinge lernen. Unsere Große ist jetzt ein bisschen älter als 2, wie sie sich jetzt entwickelt, wie man langsam auch mit ihr interagieren kann, wie sie halt mit ihr redet oder wie sie jetzt neue Wörter lernt. Also sie wird zweisprachig erzogen, meine Frau ist kommt aus Ungarn, wie sie alles so verknüpft und das alles funktioniert und auch mit 2 Sprachen hin und her. Und aber auch die Kleine, die jetzt 4 Monate ist, das ist Wahnsinn. Also täglich kommen da neue Entwicklungen und da ist es immer auch schon ein bisschen traurig, wenn man unterwegs ist, weil man dann immer einige Sachen verpasst. Und wenn man wiederkommt, sind es fast neue Kinder, viele, viele Dinge dazugelernt, so schnell verändert und auch Entwicklungsschritte gemacht. Das ist auf jeden Fall nochmal was ganz anderes. Und da sind so Sportler sehen wir oft oder denken wir, dass unsere Probleme die größten sind und die Herausforderungen jetzt gerade alle was angehen und das eigentlich so der Nabel der Welt ist. Aber ich finde, wenn man dann so eine Familie hat und da auch in die Kindererziehung geht und so Zeit verbringt oder auch sich mit einfachen Dingen beschäftigt oder spielt oder dann merkt man erstmal, was es eigentlich ausmacht, das Leben. Also dass es viel mehr ist als vielleicht jetzt dieser Abschnitt Sport und das ist super interessant und das sind auch Gedanken, die einen reinbringen, aber auch Gelassenheit dann im Sport vielleicht, wo man sagt, Mensch, also ja, die Kinder lieben dich trotzdem, egal wie es jetzt ist und die wissen aber auch, dass man ein Guter ist und möchte man auch nicht enttäuschen. Also das ist ein extrem spannender Prozess und also kann ich nur jedem empfehlen und das ist wirklich also manchmal auch vielleicht anstrengend, aber jede Sekunde lebenswert. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl und da bin ich einfach nur stolz drauf, wie das auch unsere beiden Kinder so machen und wie das alles so funktioniert und wie die Natur das eingerichtet hat. Das ist einfach nur Wahnsinn.
Letzte Frage für dich und die kommt hier im Podcast immer nicht von mir, sondern vom vorherigen Podcast-Gast. In dem Fall Frage für dich. Was war bisher dein größtes sportliches Learning?
Ich glaube, mein größtes sportliches Learning war auch Verantwortung zu übernehmen im Sport. Am Anfang ist man natürlich jünger, meckert gerne, macht gerne, irgendwie beschwert sich gerne oder kann Dinge anders und besser als andere. Aber dann wirklich mal zu sagen, jetzt gehe ich voran, jetzt gestalte ich Prozesse und jetzt mache ich mal was für andere oder für den Nachwuchs oder für kommende Generationen oder einfach nur fürs Team, das ist dann immer viel schwerer gemacht als einfach nur oder ist viel leichter gesagt als am Ende getan.
Alright, Tom, danke dir für deine Impulse, danke für die Zeit, die Einblicke, die du dir hier gegeben hast und ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal weiterhin alles Gute und bis bald.
Sehr gerne, danke dir, alles Gute.
Bevor du hier rausgehst aus dem Podcast, habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du den Podcast hier feierst, dann lass uns super gerne eine ehrliche Rezension da, gib uns eine Bewertung bei Spotify, bei Apple, denn am Ende lebt dieser Podcast vor allem davon, dass wir mehr Abonnenten haben, dass wir mehr Reichweite bekommen, weil so ehrlich muss man sein, in der heutigen Zeit ist das einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor und wenn es dir auch wichtig ist, dass wir in Zukunft immer geilere, immer bessere Gäste vors Mikro holen können, dann ist das das Beste, wie du uns unterstützen kannst, indem du einfach hier den Podcast abonnierst und eine Bewertung dalässt. Und dann bin ich dir mega dankbar für deinen Support und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.